Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran den 261. Vers der zweiten Sure, der Sure Barare.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur Übersetzung dieses Koranverses, der den uneigennützig Spendenden verheißt. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine huld. Diejenigen, welche ihr Gut auf dem Wege Gottes hingeben und ob dessen weder Ansprüche geltend noch Vorhaltungen machen. Ihre Belohnung bei Gott ist gewahrt, und weder Angst noch Kummer wird über sie kommen.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Die Sendungen des deutschen Programms können Sie jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit über die Frequenz 5940 kHz im 49 Meter Band empfangen. Unser tägliches Programm sowie unsere aktuellen Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge können Sie auch über unsere Webseite parsudeh.com/de abrufen. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Dienstag, dem 16. Februar 2021, gleich dem 28. Bahman 1399 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Anschließend hören Sie ein Interview. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe Sitten und Bräuche in Iran. Dann geht es weiter mit einem Beitrag unter dem Titel 6 Jahre her und weiterhin aktuell. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Rouhani: Sicherheit und Frieden werden durch regionale Zusammenarbeit erreicht. Iran legt Generaldirektor der IAEA Schreiben über Aussetzung der Umsetzung der freiwilligen Maßnahmen vor. Außenminister Deutschlands und Frankreichs sprechen über JCPOA. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Rouhani: Sicherheit und Frieden werden durch regionale Zusammenarbeit erreicht. Präsident Rouhani sagte, Sicherheit und Frieden werden durch regionale Zusammenarbeit geschaffen. Der iranische Präsident hat am Montag bei einer Zusammenkunft mit dem katarischen Außenminister Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim al-Thani erklärt, dass der Fortschritt jedes Landes in der Region durch die Schaffung von Frieden, Stabilität und Ruhe in der Region erreicht werden könne, und begrüßte in diesem Zusammenhang den Dialog und die Zusammenarbeit mit den Anrainerländern des Persischen Golfes. Er fügte hinzu, dass Iran sich für seine Hormuz-Friedensinitiative engagiere und der Ansicht sei, dass Frieden und Stabilität in der Region nur durch Zusammenarbeit, Kooperation und Dialog zwischen den Ländern der Region erreicht werden könnten. In Bezug auf die jüngsten Entwicklungen in den USA, das Ende der Trump-Regierung und die Ankündigung verschiedener politischer Maßnahmen durch die neue Regierung, einschließlich des Wunsches, ins Atomabkommen JCPOA zurückzukehren, sagte Hassan Rouhani: Heute ist der ganzen Welt klar, dass die US-Politik des maximalen Drucks gescheitert ist. Die neue US-Regierung hat keine andere Wahl, als die Fehler der vorherigen Regierung auszugleichen und ihren gesetzlichen Verpflichtungen nachzukommen. Er sagte, dass die USA die Sanktionen aufheben und zur Resolution 2231 des UN-Sicherheitsrates zurückkehren müssten, und betonte, jederzeit, wenn die USA ihre illegalen Sanktionen aufheben und zur Rechtsstaatlichkeit zurückkehren, wird Iran sofort zu allen seinen Verpflichtungen aus dem JCPOA zurückkehren. Der katarische Außenminister bezeichnete Iran als ein befreundetes Land in der Region und forderte den Ausbau und die Vertiefung der bilateralen Beziehungen in allen Bereichen, insbesondere bezüglich des Handels und der wirtschaftlichen Zusammenarbeit. Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim al-Thani würdigte die Unterstützung und Zusammenarbeit Irans mit Katar während der Sanktionen gegen dieses Land und äußerte die Hoffnung, dass mit der Rückkehr der USA in den JCPOA die Probleme und Sanktionen im Rahmen dieses Atomabkommens gelöst werden. Katar werde nicht zögern, bei der Umsetzung dieser Maßnahmen zu helfen. Der Außenminister von Katar ist am Montagabend auch mit dem iranischen Außenminister Mohammad Javad Zarif zusammengetroffen. Er betonte die Notwendigkeit der Zusammenarbeit zwischen den Ländern der Region, um Probleme zu lösen und ein stabiles regionales Abkommen zu erreichen. Die bilateralen Beziehungen zwischen Iran und Katar spielten in dieser Richtung eine wichtige Rolle. Er gab auch die Bereitschaft von Doha bekannt, die bilateralen Beziehungen zu Iran auf allen Ebenen, einschließlich im Wirtschaftsbereich, auszubauen. Die Region braucht einen neuen Ansatz und eine umfassende Zusammenarbeit, und Katar ist bereit, eine wichtige und wirksame Rolle in diesem Bereich zu spielen, sagte er. Iran legt Generaldirektor der IAEA Schreiben über Aussetzung der Umsetzung der freiwilligen Maßnahmen vor. Das Schreiben Irans zur Aussetzung der Umsetzung der freiwilligen Maßnahmen im Rahmen des Atomabkommens JCPOA wurde am Montagabend, dem 23. Februar 2021, an Rafael Grossi, den Generaldirektor der Internationalen Atomenergieagentur IAEA, übermittelt. Qasem Radi-Bobadi, der ständige Vertreter der Islamischen Republik Iran bei den in Wien ansässigen internationalen Organisationen, gab dies am Montagabend bekannt. Er erklärte, dass Irans Maßnahmen bei der Einstellung seiner Verpflichtungen im Rahmen des Atomabkommens zur Umsetzung des vom iranischen Parlament verabschiedeten Gesetzes zur Aufhebung der Sanktionen und zum Schutz der Interessen des iranischen Volkes im Einklang mit den Rechten der Islamischen Republik Iran gemäß Artikel 26 und 36 des JCPOA erfolgten. Radi Bobadi betonte, die Zusammenarbeit zwischen Iran und der IAEA wird von nun an ausschließlich auf der Grundlage der Sicherheitsvereinbarungen fortgesetzt, bis die Aufhebung der Sanktionen praktisch greifbar und spürbar ist und dadurch die Rückkehr Irans zur Umsetzung seiner Verpflichtungen ermöglicht. Das iranische Parlament hat im Rahmen seiner schrittweisen Reduzierung der nuklearen Verpflichtungen und des Schreibens des Präsidenten der Islamischen Republik Iran an die europäischen Länder als Reaktion auf die feindlichen Maßnahmen der USA gegen Iran und deren Unterstützung durch die europäischen Länder einen strategischen Aktionsplatz zur Aufhebung der Sanktionen verabschiedet. Gemäß Artikel 1 dieses Plans ist die iranische Atomenergieorganisation verpflichtet, auch 20% angereichertes Uran für friedliche Zwecke zu produzieren und jährlich mindestens 120 Kilogramm davon im Land zu lagern. Die genannte Organisation ist außerdem verpflichtet, den Bedarf Irans an über 20%igem Uran für die friedliche Nutzung vollständig und unverzüglich bereitzustellen. Außenminister Deutschlands und Frankreichs sprechen über JCPOA. Der deutsche Außenminister Heiko Maas hat mit seinem französischen Amtskollegen Jean-Yves Le Drian über die Aufrechterhaltung des Atomabkommens zwischen Teheran und den großen Weltmächten von 2015 gesprochen, da die von Iran festgelegte Frist für die Aufhebung der einseitigen US-Sanktionen näher rückt. In einem Tweet teilte das deutsche Auswärtige Amt am Montag mit, dass die beiden Top-Diplomaten telefonisch eine vertrauensvolle Diskussion über eine Reihe von Themen geführt hätten, darunter den gemeinsamen umfassenden Aktionsplan JCPOA. Am Sonntag teilte auch der britische Außenminister Dominic Raab mit, er habe mit seinem amerikanischen Amtskollegen Antony Blinken über das iranische Atomprogramm gesprochen. Der JCPOA wurde im Juli 2015 zwischen Iran und einer Gruppe von Ländern unterzeichnet, die damals als G5+1 bekannt waren, darunter die USA, Großbritannien, Frankreich, Russland, China und Deutschland. Das Abkommen wurde in Form der Resolution 2231 des UN-Sicherheitsrates ratifiziert. Im Mai 2018 zog der damalige US-Präsident Donald Trump sein Land einseitig aus dem Abkommen heraus und verhängte erneut die anti-iranischen Sanktionen, die im Rahmen des von den Vereinten Nationen gebilligten Abkommens aufgehoben worden waren. Iran hielt sich ein weiteres Jahr lang vollständig an seine JCPOA-Verpflichtungen, wie von der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA mehrfach bestätigt wurde, und wartete darauf, dass die Mitunterzeichner des Vertrags ihren Verpflichtungen nachkommen und die Auswirkungen des US-Rückzugs ausgleichen. Da die europäischen Parteien jedoch weiterhin gegen ihre Verpflichtungen verstießen und keine wirksamen Maßnahmen ergriffen, beschloss die Islamische Republik Iran im Mai 2019, ihre JCPOA-Verpflichtungen gemäß den Artikeln des Abkommens über die gesetzlichen Rechte Teherans im Falle der Nichteinhaltung durch die andere Seite schrittweise zu reduzieren. Nach den Äußerungen der neuen US-Regierung über die Rückkehr zum JCPOA sagt US-Präsident Joe Biden nun, Iran solle den ersten Schritt machen, damit Washington diesem Abkommen wieder beitrete. Teheran sagt jedoch, dass es seine nuklearen Gegenmaßnahmen erst dann rückgängig machen wird, wenn die USA ihre Sanktionen auf eine Weise aufheben, die von Teheran praktisch nachprüfbar ist. Sarif: Japan darf illegale Entscheidungen der USA gegen Iran nicht umsetzen. Der iranische Außenminister hat Japan aufgefordert, keine illegalen Entscheidungen der USA gegen die Islamische Republik Iran umzusetzen. Bei einem Interview mit der japanischen Nachrichtenagentur Kyodo am Sonntag forderte Mohammad Javad Zarif die Freigabe iranischer Vermögenswerte, die aufgrund von US-Sanktionen in Japan eingefroren wurden, und äußerte die Hoffnung, dass Japan und Europa den neuen US-Präsidenten Joe Biden davon überzeugen könnten, die Wirtschaftssanktionen gegen die Islamische Republik Iran aufzuheben. Der iranische Außenminister bezeichnete Japan als einen alten Freund der Islamischen Republik Iran und verwies auf die Sanktionen, die die Trump-Regierung Teheran nach dem einseitigen Ausstieg der USA aus dem Atomabkommen auferlegt haben. Die beste Rolle, die Japan spielen könne, sei es, den Amerikanern zu zeigen, dass es ihre illegalen Entscheidungen nicht durchsetze. Zarif erklärte, dass diese blockierten iranischen Vermögenswerte zum Kauf von Medikamenten, Lebensmitteln und Impfstoffen zur Bekämpfung des Covid-19-Virus verwendet werden könnten. Nach Angaben des iranischen Außenministers beläuft sich das eingefrorene Vermögen Irans in Japan und Südkorea auf rund 10 Milliarden US-Dollar. Der japanische Anteil davon werde auf knapp 3 Milliarden US-Dollar geschätzt. Gemeinsames Marinemanöver Iran und Russlands im Indischen Ozean. Die erste Phase des gemeinsamen Marinemanövers iranisch-russischer Sicherheitsgürtel auf See 2021 in der Straße von Oman und im Norden des Indischen Ozeans begann mit der Unterbeschussnahme vorgegebener Ziele auf See durch die iranische und die russische Marine. Am heutigen Dienstagmorgen führten die Marinekräfte Irans und Russlands auf dem Weg in den Norden des Indischen Ozeans die erste Phase dieses Marinemanövers durch. Iranische und russische U-Booteinheiten setzten auf Befehl des iranischen Zerstörers Jamoran verschiedene Waffen auf vorgegebene Ziele auf See ein. Die nächste Phase der Übung umfasst die Operation Foto-X inklusive der offensiven Anordnung der an der Übung teilnehmenden Einheiten entsprechend den Bedrohungen in der Region. Alle Phasen des Manövers werden unter Beobachtung von Hubschraubern der iranischen Marine auf einer Fläche von 17.000 Quadratkilometern durchgeführt. Die kombinierte Übung iranisch-russischer Sicherheitsgürtel auf See 2021 hat heute Morgen in der Straße von Oman und im Norden des Indischen Ozeans begonnen und wird 2 Tage dauern. Israel verhindert Versendung von Sputnik V-Impfstoff in Gazastreifen. Der Gesundheitsminister der palästinensischen Autonomiebehörde gab am Montagabend in einer Erklärung bekannt, dass das zionistische Regime die Entsendung von Corona-Impfstoff in den Gazastreifen blockiert habe. Laut der offiziellen palästinensischen Nachrichtenagentur Wafa machte die Gesundheitsministerin der palästinensischen Autonomiebehörde Mai al-Kila das zionistische Regime für das unmenschliche Vorgehen und die Verletzung internationaler Protokolle, Gesetze und Vereinbarungen verantwortlich. Al-Kila erklärte, dass heute 2000 Dosen des Impfstoffs Sputnik V für den Transfer in den Gazastreifen vorbereitet worden seien, jedoch sei der Transfer von Verantwortlichen des zionistischen Besatzerregimes blockiert worden. Sie fügte hinzu, dass der Impfstoff für medizinisches Personal auf Intensivstationen mit Covid-19-Patienten sowie für medizinisches Personal in der Notaufnahme bestimmt gewesen sei. Al-Kila sagte abschließend, dass die palästinensische Autonomiebehörde und das Gesundheitsministerium mit internationalen Organisationen in Kontakt stünden, um den Impfstoff so schnell wie möglich in den Gazastreifen zu schicken. Dieser Bericht wird zu einer Zeit veröffentlicht, in der Mitglieder des Ausschusses für Auswärtige Angelegenheiten und Sicherheitsfragen der Knesset, zionistisches Parlament, zuvor in einer Sitzung behauptet hatten, dass sie den Transfer des Corona-Impfstoffs in den Gazastreifen erst zulassen würden, wenn 2 Soldaten der zionistischen Militärs von den Widerstandskräften freigelassen werden. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit teilweise bewölkt, bei Temperaturen um 10 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 10 Grad, Mashhad 11 Grad, Isfahan 14 Grad, Shiraz 12 Grad und Bandarabas 21 Grad Celsius. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. In den USA ist ein politisches Tauziehen in Brand, um die weiteren Schritte Washingtons bei der Wiederbelebung des bisher gescheiterten Atomvertrags JCPOA. Über die wichtigsten Einzelheiten sprachen wir mit Christoph Hörstel, dem Bundesvorsitzenden der Neuen Mitte. Heute hören Sie den ersten Teil dieses Interviews. Das vollständige Interview können Sie auf unserer Webseite pasttoday.com/de anhören.
Herr Hörstel, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu diesem Interview.
Herzliche Grüße nach Teheran, lieber Herr Scherotny.
Ja, danke schön. Herr Hörstel, das Iran-USA-Verhältnis ist seit Jahren, exakt seit 42 Jahren, seit dem Sieg der Islamischen Revolution, eines der Hauptthemen der Weltpresse. In der Zeit der vorherigen Regierung in den USA, also in der Trump-Regierung, während der Trump-Regierung hat sich dieses Verhältnis nochmal drastisch verschlechtert. Nach dem Wahlsieg von Joe Biden hoffte man auf eine Verbesserung. Das ist aber nicht eingetreten, jedenfalls bis jetzt nicht. Wird es noch kommen? Dazu höre ich gerne, Herr Hörstel, Ihre Analyse.
Das ist ein spannendes Thema, lieber Herr Schaukny. Und ich habe gerade vor meinen Augen einen ziemlich ausführlichen Beitrag in der New York Times über Robert Malley, den Iran-Beauftragten der Biden-Administration, also ein Mann des State Department, des Auswärtigen Amtes, sozusagen des Außenministeriums der Vereinigten Staaten. Und da wird sehr viel herumdiskutiert, aber interessant, das ist ja eine gemäßigt zionistische Zeitung, die New York Times. Robert Malley wird unterstützt und gegen Attacken aus dem Trump-Lager in Schutz genommen. Und hier sehen wir, dass der Robert Malley einen sehr interessanten Vater hatte, der tatsächlich in seinem Leben 9 verschiedene Staatsbürgerschaften angenommen hat und wie hier mit einem gewissen, ich will mal sagen, bangen Nägelkauen bemerkt wirkt, ist dieser Papa Malley auch teilweise Ehrenbürger Palästinas gewesen. Das ist spannend und er hat auch eine sagenhaft zutreffende Kritik gehabt gegenüber der, wie soll man sagen, Außenpolitik der Vereinigten Staaten, die, sagen wir mal, sehr nahe kommt der Kritik, die ich auch immer wieder äußern muss oder glaube äußern zu müssen, wenn es um die amerikanische Außenpolitik geht. Ja, und da wird Folgendes interessant, das muss man einfach mal hier an der Stelle vortragen, Interessante von Papa Malley gesagt, dass die Vereinigten Staaten im Ausland in, wie soll man sagen, destruktiver Weise oftmals unterwegs waren und dass sie also, wie soll man sagen, vorab gewählte Führungskräfte in die Regierungen drücken irgendwo, dass sie falsch lesen, die lokalen, local dynamics steht hier, also die örtlichen politischen Gegebenheiten und Ziele und Zielvorstellungen, dass sie eine örtliche Kräftebalancen missverstehen, dass sie ihre Macht missbrauchen, dass sie ein falsches Urteil darüber fällen, wie giftig ihre Sympathieerklärungen sind. Auch sehr spannend, dass sie ermutigen zur Konfrontation, alles die USA, die Außenpolitik, die amerikanische Außenpolitik, dass sie politische Modelle exportieren wollen und dass sie, wie soll man sagen, damit spielen, dass sie den Gegner untereinander zu zerstreiten suchen. Alles sehr spannend, das nennt sie auf Englisch dann Sectarian Genie. Das sind die Vorwürfe und ich kann nur sagen, bravo Papamelli, das hast du toll gesagt. Das ist schlicht alles völlig korrekt und die New York Times stellt mit ein wenig Zerknirschung fest, das ist doch interessant, dass diese Auffassungen über amerikanische Außenpolitik seit Papamelli noch stark gewachsen sind. Und das alles finde ich einen sehr spannenden Artikel, kann ich nur weit empfehlen. Denn was kommt heraus? Die sagen glasklar, dass das Trump-Lager, und Trump ist ja in seiner republikanischen Partei erneut gekräftigt, das muss man klar sagen, dass die gegen Robert Malley sind, das ist ja wohl sonnenklar. Dass Israel gegen Robert Malley ist, ist auch sonnenklar. Der Sohn, sagt die New York Times, ist nicht der Papa. Das sind unterschiedliche Persönlichkeiten und hat also den Robert Malley in Schutz genommen, dass man sagt, ja, der wird ja sowieso nur versuchen, dem Iran zu gefallen und so. Nein, Robert Malley, sagen die, kann sehr gut verstehen, was amerikanische Interessen sind. Und der hat solche stark negativ geprägten Ansichten über amerikanische Außenpolitik nicht. Und der ist allerdings sehr erfahren und im Übrigen sagen die auch, der ist ja gar nicht der Entscheidungsträger. Der trifft keine einzige Entscheidung. Der ist einfach nur ein sehr guter Fachmann und als den haben sie ihn jetzt nach Teheran beordert und sie sagen auch, und so einen Mann schickt man nicht nach Teheran, wenn es nur darum geht, den iranischen Ohren irgendwelche neuen Sanktionen zu verkünden. Dann braucht man so einen Mann nicht, denn der kennt sich wirklich aus, der geht auf seine Leute wirklich ein und man sieht auch ein schönes Foto, 2015, wie er da am Tisch sitzt, und sitzt also dem Außenminister gegenüber und solche Dinge und dem Regierungschef und lächelt und man ist offen und man sieht auch John Kerry da sitzen und gespannt zuhören, während die iranische Seite spricht. Das ist also doch ganz interessant, dieses Foto, wie soll man sagen, es fehlt leider Gottes so ein bisschen das Datum von dem Foto, das hätte ich jetzt gern gesehen, denn die USA haben sich ja in diesen Verhandlungen mit Iran auch stark bewegt, die haben einfach gelernt. Und ein Mann wie Robert Malley ist jemand, der lernen kann, der ist lernfähig. Das ist kein harter Ideologe, der sagt nicht, ich mag weder Khomeinis noch die Mullahs und sonst irgendwas, zur Hölle mit dem Iran. Das ist absolut nicht die Art, wie Robert Malley in die Politik geht und das sieht eigentlich gut aus.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe Sitten und Bräuche in Iran. Bleiben Sie dran.
Sind Sie schon einmal bei Iranern zu Besuch gewesen? Wenn nicht, so werden Sie wahrscheinlich dennoch irgendwo von irgendwem gehört haben, dass der Tee zu den üblichen Getränken in Iran bzw. bei den Iranern zählt und dass sie ihre Gäste altem Brauch gemäß mit Tee bewirten. Das gehört einfach zum guten Ton.
Ja, und wenngleich auch so manche alte Sitte eingeschlafen ist, so ist doch die Teezeremonie nach wie vor aktuell. In den meisten iranischen Familien, das heißt das Teekännchen mit starkem, schwarzen, duftenden Tee, steht auf dem Samovar, in dem das Wasser köchelt und brodelt. Heißes Wasser, mit dem der starke Tee im Kännchen, sobald er in die Teegläschen gegeben wird, aufgegossen wird. und um den Samowar herum sitzt die Familie im trauten Kreis.
Und oftmals auch Freunde, Verwandte oder Nachbarn, denn, wie wir des Öfteren schon sagten, gegenseitige Besuche oder die sogenannten Stippvisiten stehen in Iran nach wie vor hoch im Kurs. Man liebt hierzulande Geselligkeit. Und keine Geselligkeit, kein trauter Kreis, in dem nicht Tee angeboten wird. Sogar am Arbeitsplatz, in den Büros, Kaufhäusern oder Werkhallen. Überall geht von Zeit zu Zeit der Teemann durch die Abteilungen und schenkt den Angestellten Tee ein.
Tee wird viel und gern, und zwar siedend heiß getrunken, zu Kandis oder Würfelzucker, den man sich zuerst in den Mund steckt und dann schlückchenweise Tee schlürft. Sozusagen durch den Würfelzucker im Mund hindurch. Und weil man hierzulande eben gern Tee trinkt.
Nebenbei, das bezeugen schon die vielen Begriffe, die es für den Tee, abgesehen von dem eigentlichen, nämlich Chai, gibt.
Kurz, deswegen gibt es auch so viele Teestuben in Iran. In Städten, Dörfern, Siedlungen. Sinnigerweise werden diese Teehäuser oder Teestuben Kahvehane genannt, also Kaffeehaus, Kaffeestube.
Das ist schon spaßig und wirklich merkwürdig. Ein Teehaus, Kaffeehaus zu nennen, finden Sie nicht auch?
Doch wenn man ein wenig nachforscht, erfährt man, dass früher, viel früher, in Iran nicht Tee getrunken wurde, sondern Kaffee. Daher also die Bezeichnung Kaffeehaus oder, wie es im Persischen heißt, Kahvehane.
Und diese alte Bezeichnung blieb erhalten, wenngleich heute, das heißt seit langem schon, in den Rahvehane statt Kaffee Tee getrunken wird. Die ersten Rahvehanes wurden in der Zeit der Safaviden und aller Wahrscheinlichkeit nach schon in den Tagen des Schah Tahmasp berichtet, und zwar in der althistorischen Stadt Raswin vor gut 400 Jahren. Später, in der Zeit Schah Abbas des Großen, dessen Hauptstadt Isfahan war, wurden auch hier, also in Isfahan, Rahvehanes gebaut.
Als dann der Tee im Iran Einzug hielt und nun auch hier in den geeigneten Klimazonen des iranischen Nordens Tee angebaut wurde und die Bevölkerung Geschmack am Tee fand und ihn sogar dem Kaffee vorzog, nun, da wurde es nach und nach zur Sitte, dass in den Kahvehanes, also in den Kaffeehäusern, auch Tee angeboten wurde und letztendlich nur noch Tee, das heißt fast ausschließlich Tee.
Mit anderen Worten, aus den alten Kaffeehäusern wurden Teehäuser, nur eben, dass der alte Name an ihnen hängen blieb.
Die Kahvehanes hatten in ihrer gut 400-jährigen Geschichte in diesem Land so manche Funktion inne. Sie dienten den Reisenden unterwegs auf den Landstraßen als Ort, an dem sie sich erfrischen und ein wenig entspannen konnten. In den Städten und Dörfern aber fungierten sie als Stätte geselligen Zusammentreffens, nach Feierabend, wenn das Tageswerk getan war. Hier traf man sich, jung und alt, und plauderte oder diskutierte miteinander.
Und es waren nicht nur Leute aus dem Wohnviertel, in dem das Rahvehane stand, die sich in ihm einfanden, sondern sie kamen auch aus anderen Wohnbezirken, genannt Mahals, hierher.
Und ganz allmählich dann wurde so manches Kaffeehaus Ort einer bestimmten Berufssparte, einer bestimmten Gilde, wenn man so will. Es wurde zu einer Art Gildehaus.
Das heißt, in dem einen Rahvehane traf sich diese Bevölkerungsgruppe, dieser Arbeiter- oder Handwerkerkreis, in dem anderen jener. Das Rahvehane, avancierte somit zum Treffpunkt eines speziellen Arbeitskreises, einer bestimmten Handwerkerinnung, wurde zum Haus der offenen Tür für die arbeitende Bevölkerung und jene, die sich zu ihr zählten.
Und wie man sich denken kann, wurde nicht nur geplaudert, sondern auch Themen, Belange, Vorhaben und Verbesserungsvorschläge, die Arbeit und Beruf anbetrafen, erörtert und durchdiskutiert.
Doch nicht nur das, auch private, soziale und sogar familiäre Probleme und Sorgen wurden angeschnitten und Lösungen für sie gesucht, in freundschaftlicher Atmosphäre.
Und auch dies, in den Rawechanes unterhielt man sich nicht nur und diskutierte, sondern an so manchen Abenden, insbesondere an den Abenden der Ramadanzeit, gab es in ihnen auch ganz spezielle Abendprogramme. Vorträge wurden gehalten, Geschichten erzählt, elegische Lieder wurden vorgetragen, aus dem Shahnameh, dem Buch der Könige, wurde oft in Liedform berichtet und.
Kurz, in entspannter, geselliger Runde wurde erzählt und zugehört, wurden Meinungen ausgetauscht und Verbindungen geknüpft. Zwischenmenschliche Beziehungen wurden geschaffen und gepflegt, zwischen den Leuten des eigenen Viertels und so manchen, die von woanders herkamen. Tradition, Kultur, Kunst, Literatur und Geselligkeit, alles vereint in den alten Rawechanes Irans. Ganz abgesehen davon, dass in ihnen so manches Talent, so manche Begabung erwachte. Die Kunst, gut zu reden, sich gewandt und verständlich auszudrücken, zu erzählen und zu malen. Bilder wurden also vermittelt, gemalt mit Worten und mit dem Pinsel.
Um auf die in den Rawechanes erwachenden künstlerischen Begabungen zurückzukommen, zwei Kunstrichtungen waren es, die hier gefördert wurden. Einmal die verbale Kunst, zum anderen die bildende, genauer die Kunst des Wortes, der gewandten und erzählenden Rede, und zweitens die Malerei. Beides war gefragt und erwünscht. Man lauschte den Geschichten und Erzählungen, den Gedichten und Reden und bewunderte des Malers bildhafte Darstellungen. Und fast immer waren es Helden und Heldinnen, die in Wort und Bild dargestellt wurden. Sagen Legenden aus alten Zeiten, nationale und religiöse Gestalten und Begebenheiten, aber auch stimmungsvolle Landschaften und Poesie.
Erzählkunst und Malerei entwickelten sich, gewannen an Lebendigkeit, Farbe, Atmosphäre und Aussagekraft. Und so mancher Künstler ging schließlich aus diesen Rawechanes hervor.
Und da das, was erzählt und gemalt wurde, zumeist traditionellen, heimatlichen bzw. auch religiös-geschichtlichen Charakter trug, wurden diese Rawechanes zu Vermittlern und zugleich Förderern und Erhalter des kulturellen Erbes.
Im Laufe der Zeit jedoch trat eine Wandlung ein. Aus den Rawechanes, die die Bevölkerung mit ihrer geschichtlichen Vergangenheit, mit der traditionellen Dichtung und Malerei, mit großen Dichtern, heimatlichen und vor allen Dingen auch religiösen Heldengestalten bekannt gemacht hatten, wurden Örtlichkeiten, die mehr oder weniger nur noch den Zweck hatten, Tee anzubieten, mit einem Imbiss aufzuwarten und müden Besuchern und Gästen, die auf der Durchreise waren, die Gelegenheit zur Entspannung zu geben. Der kulturelle Auftrag des Rawechanes aber schwand dahin.
In den letzten Jahren nach dem Gelingen der islamischen Revolution in Iran wurden etliche traditionelle Rawechanes restauriert und man ist recht erfolgreich bemüht, in ihnen das vormalige kulturelle und künstlerische Flair wieder aufleben zu lassen und ihnen zu ihrer früheren stimmungsvollen Beschaulichkeit und Anziehungskraft zurückzuverhelfen. Daher wurde der alte architektonische Stil beibehalten, wenngleich den heutigen Erfordernissen angepasst. Und zudem wurde so geplant und organisiert, dass sie nicht nur der Männerwelt zur Verfügung stehen, sondern der ganzen Familie angenehmen Aufenthalt in einem gesunden Milieu ermöglichen.
In- und ausländische Besucher können in den traditionellen Ravejones so manches Aufschlussreiche über das traditionelle iranische Brauchtum erfahren, über die traditionelle Kleidung, die traditionellen Speisen, Gefäße, die Inneneinrichtung und Ausstattung, die traditionellen Architektur schlechthin, Dichtung, Malerei, Musik und.
Beispiel hierfür ist das traditionelle Kahvehane Amir Kabir in Nordteheran, das nach einem der ganz großen, hervorragenden politischen Persönlichkeiten der Qajaren-Zeit benannt ist. Die mit reicher, traditioneller Stuckarbeit verzierten Decke des Raumes, mit apart angeordneten Schmuckziegeln, verkleideten Wände und die hohen, kunstvollen Säulen, sie alle gehören der Epoche der Qajaren-Kaiserzeit an. Die Kellner bedienten die Gäste in der traditionellen Kleidung jeder Tage.
Das heißt, sie tragen den damals üblichen und dekorativen Übermantel und die traditionelle Namat bzw. Filzkappe auf dem Kopf. Und gereicht werden die seinerzeit üblichen drei Teesorten. Gewöhnlicher schwarzer Tee mit Zimt oder aber Tee, dem die beliebten Albalu, Sauergurken, hinzugefügt werden. Dazu gibt es eine Vielfalt an traditionellem Zuckerwerk und Gebäck.
Anzumerken ist, dass alljährlich in den Monaten Muharram und Safar eine Art islamischer Passionsspiele aufgeführt und elegische Lieder vorgetragen werden.
Und dass die Bewirtung der Gäste in diesen beiden Monaten kostenlos ist.
Soweit für heute. Weiteres über das Brauchtum in Iran nächstes Mal.
Bis dann also.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einem Beitrag mit dem Titel 6 Jahre her und weiterhin aktuell. Weiterhin guten Empfang.
Es stellt sich außerdem die Frage, wie jemand, der in Europa auf die Welt gekommen ist und in der dortigen Umgebung geistig und seelisch geformt wurde, von solchen Gruppen angeworben werden kann.
Es kommt selten vor, dass das Oberhaupt eines Landes einen Brief an die Jugend in anderen Ländern verfasst. Ayatollah Khamenei hat jedoch diesen Schritt am 21. Januar 2015 unternommen. Und zwar nachdem in Frankreich Karikaturen seitens einer fragwürdigen Zeitschrift veröffentlicht wurden, die eine Beleidigung des Propheten darstellen. Und nachdem die Kampagne der Angsterzeugung vor dem Islam seitens der westlichen Medien und Amtsträger verschärft worden war. Ayatollah Khamenei war mit seinem offenen Brief darum bemüht, die europäische Jugend und alle Wahrheitssuchenden inmitten der islamfeindlichen Propaganda auf die Wirklichkeit aufmerksam zu machen. Diesem Zweck dienten auch sein Schreiben im November des gleichen Jahres und seine jüngste Botschaft an die französische Jugend im Oktober 2020. Es sind über 6 Jahre her, dass Ayatollah Khamenei seine erste Botschaft an die vornehmlich christliche Jugend in Europa und Nordamerika gerichtet hat. Er hat sie aufgefordert, sich mit Hilfe der authentischen Quellen des Islams, das heißt dem Koran und den Überlieferungen, über die Vorgehensweise des Propheten über diese Religion zu informieren und sich nicht auf die Flut von Falschinformationen in den Medien des Westens zu verlassen. Ayatollah Khamenei hat sich in seinem Schreiben mit folgenden Worten an die junge Generation im Westen gewandt. Ich wende mich an euch, junge Menschen, nicht um eure Eltern außer Acht zu lassen, sondern deshalb, weil ich die Zukunft eures Volkes und eurer Heimat in euren Händen liegen und in euren Herzen ein vitaleres und sensibleres Verlangen nach der Wahrheit sehe. In einer Situation, wo unter anderem terroristische Ereignisse in Frankreich zur verzerrten Darstellung des Islams ausgenutzt wurden, hat das Oberhaupt der Islamischen Revolution Iran die westliche Jugend aufgerufen, die eigentliche Motive für die Schwarzmalerei in den westlichen Medien und seitens westlicher Politiker und ihrer Angstmache vor dem Islam zu hinterfragen und sich mit dem Koran und den Lehren des Propheten des Islams zu befassen. Ayatollah Khamenei schrieb in seinem Appell an die Jugend in Europa und Amerika: Gestattet nicht, dass sie euch heuchlerisch die Terroristen, die sie selber angeheuert haben, als Repräsentanten des Islams vorstellen. Lernt den Islam über die echten Quellen und die Quellen aus erster Hand kennen. Werdet mit dem Islam durch den Koran und die Biografie ihres großen Propheten vertraut. Ich möchte euch an dieser Stelle gerne fragen, ob ihr euch bislang schon direkt an den Koran der Muslime gewandt habt. Habt ihr die Verhaltensweise des Propheten des Islams und seine menschlichen und moralischen Lehren studiert? Habt ihr bislang außer über die Medien auch aus anderen Quellen über die Botschaft des Islams erfahren? Habt ihr euch jemals gefragt, wie und aufgrund welcher Werte dieser Islam mehrere Jahrhunderte hintereinander die größte wissenschaftliche und geistige Zivilisation der Welt hervorbrachte und die besten Gelehrten und Denker großzog? Der Heilige Koran enthält vieles, was junge Menschen auf der Suche nach der Wahrheit anzieht. Zum Beispiel folgende Worte in dem Vers 8 der Sure 5 Maida, wo es heißt: Und der Hass, den ihr gegen bestimmte Leute hegt, soll euch ja nicht dazu bringen, dass ihr nicht gerecht handelt. Handelt gerecht, das kommt der Gottesfurcht näher. Und fürchte den Ungehorsam gegenüber Gott. Gewiss, Allah ist kundig dessen, was ihr tut. Ein junges Herz wird auch folgende Botschaft im Vers 64 der Sure 3, Ali Imran, verstehen. Sag, O Leute der Schrift, kommt her zu einem zwischen uns und euch gleichen Wort, dass wir niemanden dienen außer Allah und ihm nichts beigesellen und sich nicht die einen von uns die anderen zu Herren außer Allah nehmen. Doch wenn sie sich abkehren, dann sagt, bezeugt, dass wir Allah ergeben sind. Wenn der folgenden Vers 108 der Sure 6 an Arm liest, wird er nicht mehr glauben, dass der Islam die Gewalt predigt, denn es heißt dort, und schmäht nicht diejenigen, die sie außer Allah anrufen, damit sie nicht in Übertretung ohne Wissen Allah schmähen. Er wird die Forderung nach freier Meinungsäußerung im Koran bestätigt sehen, wenn er den Vers 6 in der Sure 9 Tauba begegnet. Und wenn jemand von den Götzendienern dich um Schutz bittet, dann gewähre ihm Schutz, bis er das Wort Allahs hört und darüber nachdenkt. Hierauf lasse ihn den Ort erreichen, wo er in Sicherheit ist. Dies, weil sie Leute sind, die nicht Bescheid wissen. Er wird den Islam nicht mehr als eine Religion betrachten, die gegen die Logik verstößt, wenn er bemerkt, wie oft der Koran zum Nachdenken und zum Erwerb von Wissen einlädt. Warum soll er sich vom Islam abwenden und Religiosität in einer anderen Religion suchen, wenn er all die vielen Verse über Moral und Menschlichkeit vor sich sieht? Verse, die ihn dazu auffordern, die Eltern gütig und die Ehefrau würdig zu behandeln, und weitere Empfehlungen des Korans für eine hohe Moral. Die Koranverse behandeln verschiedene Themen wie Politik, Gesellschaft, Moral und wertvolle Gebote. Damit wirken sie anziehend auf jeden, der auf der Suche nach der Wahrheit ist, und beschreiben den Weg zur Rettung. Das Oberhaupt der Islamischen Revolution Iran verfolgt als Religionsführer und aufgrund einer auf dem Koran beruhenden Denkweise die Rettung der menschlichen Gesellschaft. Um die heutigen internationalen Probleme zu beseitigen, richtet er sich nach den letzten Empfehlungen des Propheten des Islams, Friede sei mit ihm, an die Muslime, der gesagt hat: Ich hinterlasse euch zwei Gewichtige. Das eine ist das Buch Allahs und das andere ist meine Ahlul Bayt, die Imame aus seinem Hause. Solange ihr euch an beiden festhaltet, werdet ihr nicht in die Irre gehen. Das wichtige Anliegen des Propheten bei seiner Einladung zum Islam bestand darin, den wahren Seelenurgrund der Menschen vom Staub der Unachtsamkeit zu befreien. Dies spiegelt sich deutlich in seinen Worten und Taten wider. Ihm war an dem Wohl und Glück der Menschen gelegen. In seinem Aufruf betonte er die Bewusstwerdung und die Erkenntnis der Wahrheit, und er nahm bei seiner Einladung zur Religion Weisheit, guten Rat und konstruktive Gespräche zu Hilfe. Denn es war seine Mission, den Geist zu wecken und die Schätze des Verstandes zu öffnen. Es sind nunmehr 6 Jahre seit der Botschaft Ayatollah Khamenei's an die Jugend im Westen vergangen. Und in dieser Zeit hat sich erwiesen, wie wichtig es ist, die junge westliche Generation dazu anzuregen, sich mit Hilfe authentischer Quellen über den Islam zu informieren. In seinem Brief an die Jugend im Westen hat Ayatollah Khamenei ihnen nicht den Islam aufgedrängt. Vielmehr schrieb er: Ich bestehe nicht darauf, dass ihr meine oder irgendeine andere Deutung des Islams akzeptiert. Ich sage nur: Lasst nicht zu, dass euch, ausgehend von böswilligen und schmutzigen Motiven, diese lebendige und die heutige Welt beeinflussende Wahrheit falsch präsentiert wird. Revolutionsoberhaupt Ayatollah Khamenei betont, dass es das natürliche und selbstverständliche Recht eines jeden ist, sich Wissen anzueignen. Das Oberhaupt der Islamischen Revolution richtet sich an die Jugend in Europa und Nordamerika, weil jeder, der auf der Suche nach Wahrheit ist, mit wichtigen Dingen und vitalisierenden und wohl- und glückbereitende Wahrheiten Bekanntschaft schließt, wenn er im Koran liest und das Leben des edlen Propheten des Islams betrachtet. Wenn die Jugend in Europa und in Nordamerika auf diese Aufforderung eingeht, wird sie bestimmt erkennen, dass Takfiri-Gruppen, welche andere zu Ungläubigen erklären und deren Tötung erlauben, wie die Wahhabiten, die IS-Bande, die An-Nusra-Front und Boko Haram, nichts mit dem edlen und authentischen Islam des Propheten, Friede sei mit ihm, zu tun haben. Ebenso wenig wie das verzerrte Bild, welches die westlichen Medien vom Islam verbreiten, wobei sie bei jeder Gelegenheit diese Religion Gottes verleumden, etwas mit dem Islam zu tun hat. Es genügt schon, wenn die Jugend in Europa und in Nordamerika nur ein wenig genauer nachdenkt, damit sie die wahre Absicht derjenigen erkennt, die den Islam entstellen und so tun, als ob die bezahlten oder in die Irre geführten Terroristen die Vertreter der Muslime seien. Innerhalb der 6 Jahre nach Veröffentlichung des offenen Briefes an die Jugend im Westen wurden diese Takfiri- und Terrorgruppen erfolgreich zurückgedrängt, während die Förderung dieser Gruppen seitens angeblich für Demokratie und Menschenrechte eintretende westliche Regierungen aufgedeckt wurde. Somit bewahrheitet sich zunehmend die Weitsicht des Oberhauptes der Islamischen Revolution in seiner Botschaft von 2015 an die jungen Menschen im Westen.
Thank you.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pastoday ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.